muss erstmal auf deine Größe kommen. Es freut mich wirklich ganz doll, bei euch zu sein. Und von den Liedern habe ich schon unheimlich viel profitiert. Vielen Dank, ihr seid die Evangelistinnen, von denen heute noch oft die Rede sein wird. Mit dem Thema, du bist begabt, Evangelistendienst. Jeder Christ ein Evangelist und, weil es sehr gut passt hierhin, auch jede Christin eine Evangelistin. Im Alten Testament gibt es ein wunderbares Wort in Psalm 68, Vers 12. Der Herr gibt ein Wort, der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Ja, hier übersetzt Luther, der mehr in männlichen Kategorien dachte, Evangelisten, nicht? Der vermännlicht das einfach. Aber tatsächlich sind es Frauen, die das Evangelium verkünden. Evangelistinnen gibt es ganz viele in der Bibel. Und ihr wisst ja, die ersten Botschafterinnen der Auferstehung, das waren natürlich Frauen. Deshalb noch ein weiteres Wort aus dem Buch Jesaja, aus dem der Kämmerer ja auch gelesen hatte. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten. Auch hier müsste es eigentlich heißen, der Freudenbotin, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König, horch, deine Wächter erheben die Stimme. Sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen aller Völker. Aller Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. So Jesaja 52, Vers 7. Ja, die Evangelistinnen und die Evangelisten, was tun sie? Sie verkünden eine frohe Botschaft. Und besonders im Fokus, im Blick, das sind die Notleidenden, die Gebeugten und die Verzweifelten. Noch einmal, der Herr gibt das Wort mit großen Scharen Evangelisten. Im Epheserbrief lesen wir, dass es zu einer Gabe gehört, Evangelist zu sein. Wir werden noch dahin kommen, dass diese Gabe nicht so ganz einseitig verstreut ist, sondern sich überall findet. Da heißt es im Epheserbrief 4, 11 und 12, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt der Grund, warum Gott das so tut, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also der Evangelistendienst macht nicht etwa Halt, wenn Menschen zum Glauben kommen, sondern ist ein ständiger Dienst, den wir auch in der Gemeinde untereinander finden. Die frohe Botschaft zu verkünden und mitzuteilen. Nun ja, wenn wir das Wort Evangelist hören, dann denken wir gleich an Großveranstaltungen. Evangelisationen. Weiß nicht, wann. Macht ihr schon mal Evangelisation hier in Bergisch Gladbach Hand? Oder vielleicht eher weniger? Aber es gibt ja viele evangelistische Aktionen. Und ich bin mir fast sicher, wenn gleich im Anschluss die ganzen Bekanntmachungen, die Gemeindeinfos kommen, da wird wahrscheinlich noch von einigem die Rede sein. Ja, das Wort Gottes beruft uns geradezu als Evangelistin und als Evangelisten. Und nicht nur bei Großveranstaltungen, wo ein Prediger auftritt und eine zündende Predigt hält und danach Menschen zum Glauben finden. Das tun sehr viele. Darf ich einmal nachfragen, wer von euch ist denn bei einer Großevangelisation zum Glauben gekommen? Eins, zwei, drei, also noch eine ganze Reihe, so ein paar schon. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die das dann diesen Schritt gewagt haben und nach vorne gekommen sind bei einer Evangelisation, sei es im Zelt, früher gab es auch Zeltevangelisationen oder in einem Gemeindehaus oder in irgendeiner Halle und sind dann zum Glauben gekommen, haben die Durchbruchserfahrung erlebt von einem alten Leben, das trostlos war, zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Aber was ist mit euch allen anderen? Also die meisten haben nicht aufgezeigt oder haben sich zumindest nicht getraut aufzuzeigen. Vielleicht ist es euch so ergangen, dass ihr nur in einem kleinen Kreis zum Glauben gefunden habt. Bei nur wenigen Menschen, vielleicht bei einem Menschen, den ihr kanntet, in einer Bibelarbeit oder in einem Gottesdienst oder irgendwo im stillen Kämmerlein, ganz weit weg, JWD, ganz weit draußen, irgendwo, so wie ich auch. Übrigens, in einem Kreis von nur 3 Leuten bin ich zum Glauben am Jesus Christus gekommen. 10. Januar 1975, ihr seht daran, wie alt ich schon bin. Das war damals. Ja, Bausteine, die Gott in unser Leben hineinsetzt. Und wir haben ja eben auch eine Geschichte gehört, dass es manchmal sogar eine einsame Straße sein kann und nur mit einem einzigen Menschen passiert. Die Lebenshingabe, die Übergabe an Jesus Christus. Allemal aber zeichnet es dies aus. Es ist ein Akt der Befreiung gegen die Bindung an eine Allerweltsmeinung, ein Akt des Friedens gegen den Streit, der in dieser Welt ist, dieser Unfriede, und ein Akt der Neuausrichtung, denn nun gewinnt der Mensch, der sein Leben Jesus übergibt, eine Neuausrichtung, einen neuen Weg innerlich, auch wenn er manchmal in dieselbe Gegend wieder führt. Das Ganze ist ein einziges Bauen des Reiches Gottes. Und es ist eine Grenzüberschreitung. Nun, ihr wisst, heute nicht, heute sind wir ja ausgeschlafen, in die Winterzeit gegangen. Es ist oft schwer, Menschen aus dem Bett oder hinterm Ofen hervorzulocken. Wir haben eine Fülle von Angeboten. Ich kann euch sagen, ich bin in einigen Vereinen auch unterwegs und biete Veranstaltungen an. Und dann frage ich mich immer, wie viele kommen. Und manchmal kommen recht viele, aber manchmal 3, 4, 5. Oh, wir leben in einer Zeit, wo die Events miteinander konkurrieren. Aber da gibt es einen kleinen Trick oder einen Weg. Wenn nicht der Berg zum Propheten kommt, ja, was muss man tun? Da muss der Prophet zum Berg eben hingehen. Und in dieser Geschichte, die wir gehört haben, ist das ja in gewisser Weise auch passiert. Fragen wir danach, wo begegnen uns diese Evangelisten denn in der Bibel? Und eine erste Spur haben wir schon gelegt mit dem Psalm 68. Dieser Psalm 68 ist eigentlich ein Eroberungs- und Kampflied und dort werden die Frauen erwähnt. Der Herr gibt ein Wort, der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Und hier bin ich froh, dass die Mehrzahl steht. Also der Evangelistendienst ist kein einsamer, selbst wenn es von einer Person zur anderen geschieht, ist es oft doch so, dass man ihn gemeinsam tut als Gemeinde. Dass hinter der Evangelistin und hinter dem Evangelisten betende Menschen stehen und ihn und sie unterstützen, Evangelisten, Freudenbotinnen. Es gibt einen historischen Hintergrund, ich muss ein bisschen aufpassen, der Stefan ist ein hervorragender Historiker, der kennt sich aus, und dass ich hier keinen Quatsch erzähle, aber ich denke mal, es war im Alten Testament so, da wurde Jerusalem und andere Städte belagert, aber eben Jerusalem sehr häufig. Und dann stand ein großes Heer dort und viele Männer waren in der Schlacht unterwegs und man wusste ja gar nicht, wie geht der Kampf aus. Was passiert denn jetzt nun? Werden wir erobert? Werden wir versklavt? Müssen wir demnächst hier sogar ausziehen aus der Stadt und können nicht mehr da sein, wo wir ursprünglich waren. Ja, und wenn dann aber das Volk Gottes den Sieg errungen hat, die Israeliten, dann passierte Folgendes, diese Botschaft wurde nun verkündigt, ausgebreitet. Und dies geschah in zweifacher Weise. Einmal durch Gesang. Da seid ihr schon richtig der Vorbilder. Denn die Frauen, die meistens dann eben nicht auf dem Feld waren, sondern Ausschau hielten, wie ging denn dieser Kampf aus, aber sie waren nicht untätig, sie standen bereit und sangen dann vor Freude von dem Sieg, der errungen worden ist und dass nun Freiheit da ist und Frieden eingekehrt ist. Und nicht nur das, sie hatten oft dazu Fackeln in der Hand, Fackelträgerinnen. Es gibt ja sogar eine Gruppe, die nennt sich die Fackelträger. Also die Fackel ist etwas ganz Besonderes. Und dann ziehen sie mit dem Licht der Freude ein und singen dieses Friedenslied. Ich bin überzeugt davon, dass Evangelisation etwas ist, was mit dem Herzen zu tun hat. Und wichtig ist, dass wir diese Bedeutung auch erkennen für unser Leben, dass uns das nicht gleichgültig ist, ob etwas passiert, ob Jesus den Sieg erringt oder eine Niederlage sich vollzieht, sondern dass wir mittendrin sind und sagen, das ist die wichtigste Sache eigentlich in unserem Leben und in dem Leben aller. Evangelisation ist Frucht der sogenannten ersten Liebe. Das heißt, der Liebe zu Jesus Christus, die mich dazu bewegt, Menschen zu suchen, zu den Verlorenen zu gehen und ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht zu bringen. Es gibt besondere Menschen, die auch in der Bibel erwähnt werden. Einer davon ist dieser Philippus. Und im Epheser 4 spricht hier auch Paulus davon und von seinen Schülern. Was ist diesen Evangelisten denn gemeinsam? Was zeichnet sie aus? Und wir fragen uns jetzt, was ist eigentlich ein Evangelist? Welche Gabe hat er? Ich bin überzeugt, dass man diese Gabe nicht einfach so hat von Natur aus, sondern dass der Heilige Geist einen diese Gabe schenkt und an einen Menschen arbeitet. Ich habe ein Geständnis, das ich euch jetzt unterbreitet. Ich bin kein so geborener Evangelist. Ich bin gar nicht so empathisch unterwegs mit Menschen. Und ich muss gestehen, oft sind mir die Menschen, denen ich begegne, ziemlich egal. Ich sehe nur meinen Blick, das, was ich gerade vorhabe, was ich zu tun habe und konzentriere mich darauf. Aber ich habe eine Chance, so wie wir alle hier, dass der Heilige Geist uns dieses Herz öffnet, uns zu diesen Menschen bringt, die diese Botschaft brauchen und uns zu Evangelisten werden lässt. Diese, man sagt heute, Empathie schenkt für die Menschen, für die Verlorenen. Was ist ein Evangelist? Und ein erstes ist, Evangelisten sind Brückenbauer zu Jesus hin. Sie haben die Gabe, Bedürfnisse und Sehnsüchte und Wünsche vor Menschen auszusprechen und dann von da aus einen Bogen zu Jesus Christus zu schlagen. Die herausragenden Evangelisten der Bibel sind dann Pioniere, die den Anfang einer Erweckung auslösen. Paulus auf seinen Missionsreisen oder eben Philippus in Samarien. Sie sind typisch dafür, wie Evangelisation, wie die Ausbreitung des Evangeliums geschieht. Sie haben sozusagen dem Schwungrad der Missionen erst einmal einen Kick gegeben und dann läuft es auch mit allen anderen. Sie übergeben dann diese Arbeit auch anderen. Wir haben schon festgestellt, Evangelisation ist nicht das Werk eines Einzelnen, sondern sind viele dran beteiligt. Und da greift eins in das andere. Jeder mit seiner Gabe, die er hat. Evangelisation ist keine Aufgabe nur für Profis, sondern für uns alle. Ein besonderer Wahlspruch, der mir auch sehr wichtig geworden ist, stammt von dem Begründer der Baptisten, Johann Gerd Onken. So ein bisschen seid ihr ja auch mit ihm verbunden in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Der sagte, jeder Baptist ein Missionar. Kann man sich leicht merken, könnt ihr euch vielleicht auch so merken. Jeder evangelisch-freikirchliche Christ, das klingt nicht so doll, aber jeder Christ ist eigentlich ein Missionar. Es gibt Menschen, denen ich begegnet bin, die sich nicht dadurch auszeichneten, dass sie jetzt Profi-Evangelisten gewesen wären, aber die ein Herz für mich hatten und sagten, dieser Wolfgang darf nicht verloren sein. Es zeichnet sie aus, dass sie Jesus lieb haben und mit ihnen verbunden sind. Aber dann kommt dieses Zweite hinzu, dass die Liebe Christi zu den Menschen hinaus geschieht. So sein wie Evangelisten, so sein wie Philippus, den ich uns heute einmal als Beispiel nahebringen möchte. Ein Evangelist ist ein Brückenbauer. Und was tut ein Evangelist? Das machen wir uns mal an einigen Punkten deutlich. Das erste ist, er lebt online mit Jesus. Wir merken das in dem Text, den wir gehört haben. Da heißt es, ein Engel sprach zu ihm und Gottes Geist sprach zu ihm. Dieser Philippus, ein Evangelist, so wie du und ich, der lebt auf engem, vertrauten Fuß mit Jesus, sozusagen online. Ich weiß, heute leben Menschen ganz anders online. Sie haben irgend so ein Ding hier, wie ich auch. Sieht aus wie eine Tafel Schokolade. Manchmal denke ich mir, wieso sprechen die mit ihrer Tafel Schokolade? Aber nein, das ist das Handy und sind dann dauernd mit diesem Handy unterwegs, mit diesem Mobilephone. Immer gibt es irgendwas zu posten. Ich kenne Menschen, die posten mich total zu. Egal wo sie sind, ob sie nun frühstücken oder irgendwo im Restaurant sind. Ich muss dann das Gericht wissen, was sie da essen. Oder wenn sie auf Reisen sind, und dauernd irgendwelche Fragen und so weiter. Also mit denen bin ich tatsächlich, ich gestehe es, online. Aber ich frage mich, wie ist das denn mit Jesus? Hat der noch Zugang zu mir? Bin ich permanent mit ihm unterwegs? Und da ist es wichtig, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Nicht nur in besonderen Situationen, wo ich mich zurückziehe, das ist natürlich auch wichtig, sondern wenn ich jetzt mit euch rede, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich arbeite, wenn ich unterwegs bin, ja, der Heilige Geist ist ja immer da und gibt mir Weisungen und ich stehe ständig mit ihm in Verbindung. Ich kann nicht sagen, also 15 Minuten am Tag, das wäre ja schon recht viel, setze ich mich in eine Ecke und dann wirkt der Heilige Geist. Nein, der wirkt eigentlich jede Sekunde in meinem Leben und Gott ist mir näher als mein eigener Atem. So ist das. Online mit Jesus. Gott redet mit lauter Stimme. Das dürfen wir wohl auch hören. Wir haben sicher viel zu Gott zu erzählen. Wir tun das im Gebet. Wir sagen ihm das und schütten unser Herz aus. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Was hat Gott mir zu sagen in meinem Leben? Und wo höre ich ihn? Und wo richte ich mich aus? Möglichst mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt, den ich gehe. Das ist das Erste. Ein Evangelist, eine Evangelistin lebt online mit Jesus. Das Zweite, rückhaltlos Jesus auch zur Verfügung zu stehen. Jesus kann mir ja eine ganze Menge erzählen. Dann höre ich zu, sage, erzähl, was du willst. Ich gehe meinen Weg. Ich schaffe das. Ich suche mein Leben aus und gestalte dies aus und keiner hat mir da reinzureden. Aber eine Evangelistin, ein Evangelist, er oder sie steht nicht nur online mit Jesus in Kontakt, sondern steht auch Jesus restlos zur Verfügung und geht dorthin, wo er mich hinschickt. In dem Fall, Philippus wird nach Gaza geschickt. Stefan hat das schon gesagt, kann man nicht mit heute vergleichen. Heute ein sehr zerstörtes Gebiet, wo Menschen in Armut, in Hilflosigkeit leben. Aber vielleicht schickt dich Gott auch dahin. Es gibt ja Orte, wo wir nicht gerne sein wollen. Damals war das so ein wüster Ort, wo man normalerweise kaum Menschen begegnet, Menschen antrifft. Der hätte jetzt sagen können, der Philippus, als Gott ihm sagte, geh nach Gaza, also da sehe ich doch keinen Menschen. Was soll ich da? Er kommt gerade aus einer blühenden Evangelisation heraus, wo er vielen Menschen begegnet ist, wo er auch gearbeitet hat, Erfolge feiern konnte und dann geh nach Gaza. Überleg mal, wo ist dein Gaza? Vielleicht ein Ort, wo du gar nicht so gerne hingehst. Das können einzelne Gegenden sein. Naja, soziale Brennpunkte in Hand, gibt's die? Ihr seid ja gut bestellt. Oder irgendwo, wo ihr denkt, na, da hat doch Hopfen und Malz verloren. Da hört mich keiner und sieht mich keiner. Gibt's keine Empfänglichkeit für das Evangelium? Gott schreibt keinen Menschen ab. Die Liebe gibt niemals auf. Etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Und dann gibt es noch die Menschen, mit denen ich vielleicht schon mal Krach hatte, die ich als schwierig eingestuft habe, wo ich sage, oh, zu dem oder der willst du nun wirklich nicht hingehen. Die reagieren immer so komisch. Vielleicht hat mich auch der oder die schon mal verletzt. Mit dem noch oder mit der etwas anfangen? Nein, 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 nein. Unter Umständen muss ich mich ja sogar entschuldigen. Der soll sich erstmal bei mir entschuldigen. Dann komme ich vielleicht ein Stückchen ihm entgegen. Gaza. Das kann sehr vieles sein. Das können auch einzelne Menschen sein, denen ich gar nicht begegnen will. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der hat einmal folgenden Satz gesagt, als er gefragt wurde nach dem Geheimnis seines Erfolges. Es gab einen Tag, an dem Gott den ganzen William Booth rückhaltlos bekam. Kannst du das von dir sagen? Es gab einen Tag in meinem Leben, da bekam Gott den ganzen, jetzt setzt seinen Namen ein, rückhaltlos. Ohne Vorbedingungen, ohne Wenn und Aber. Online mit Jesus, rückhaltlos zur Verfügung stehen. Und das Dritte ist der unbedingte Gehorsam. Da kam dann der Marschbefehl und Philippus stand auf und ging. Als ihn der Heilige Geist auf den Reisewagen dieses Kämmerers aufmerksam machte, spurte er los. Warum so eilig, Philippus, möchte man fragen. Und die Antwort heißt wohl, ich schiebe nichts auf, was Gott mich zu tun heißt. Ja, wisst ihr, die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Satans. So ist das. Es gibt drei erlaubte Fragen, wenn Gott einen in Bewegung setzt. Wo, wann und wie, aber niemals wozu. So ein Weg ist manchmal schwierig und für unseren Kopf, für unseren Verstand unfassbar. Aber wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann geht es nicht nach unserem Kopf, dann kann es sein, raus nach Gaza, dorthin brauche ich dich jetzt. Philippus wurde sozusagen in die Wüste geschickt für einen einzigen Mann, nicht in eine Stadt. Das vierte ist, ein Evangelist, eine Evangelistin studiert die Bibel. Das ist wichtig, dass wir uns darin auskennen. Auch da habe ich so gewisse Technikkritiken, dass man die Bibel nicht mehr in einer Printausgabe liest, sondern nur noch online. Na gut, wer damit zurechtkommt, ich muss sagen, ich komme damit nicht zurecht. Ich brauche eine richtige Bibel, die ich in der Hand habe, wo ich weiß, rechts oben steht die Stelle, die ich brauche. Die ist dann auch dann unterstrichen. Ich finde das ganz großartig und ich lese täglich die Bibel. Und Gott spricht zu mir durch dieses Wort, durch sein Wort und hat mir etwas Wirkliches zu sagen. Und dann gebe ich es auch nicht auf, einige Stellen sogar auswendig zu können, um zu wissen, das sind wichtige Wegzeigungen für mich und hilft mir, die Brücke zu schlagen zu den Menschen, denen ich begegne. Das passiert jetzt auch. Jetzt trifft dieser Philippus einen Äthiopier. Das ist nun ganz weit weg. Ein Kämmerer. Eigentlich ein Finanzminister, würde man heute sagen, einer Königin, eine sehr hochgestellte Person. Es wird uns nicht gesagt, wie er nun Kontakt hatte dem Judentum. Er war nach Jerusalem gereist zu einem besonderen Fest. Er hat sich etwas kosten lassen, denn Bibelausschnitte, mehr war das nicht, er hatte nur das Jesaja-Buch in einer Schriftrolle, jetzt waren sehr, sehr teuer. Das kostete dann sogar ein ganzes Jahresgehalt. Sehr wichtig für ihn, sich überhaupt so etwas zu kaufen. Vielleicht stammte er aus dem Judentum, aber was wir ahnen können oder sogar wissen können, er war nicht nur in Gaza weit draußen, er war auch innerlich ziemlich weit draußen und wurde von den Menschen abgelehnt. Denn ein Eunuch ist, wie wir wissen, jemand, der zeugungsunfähig ist. Das war nach jüdischem Gesetz völlig daneben. Ein richtiger Mann, der gründet eine Familie, der kann zeugen und der hat als Aufgabe dann in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Synagogengemeinschaft oder auch im Tempel, der ja zu dieser Zeit noch existierte, Gott anzubeten. Und jetzt gehen wir mal auf diesen Menschen zu. Das alles konnte er nicht. Er war kein vollgültiger Jude, weil ein beschnittener Eunuch. Das musste er, weil er Finanzminister war, einer Königin, und da war das üblich, damit die kein Erben hatten, dass die sich entmannen ließen. Und so war er wahrscheinlich dann sehr treu in Geldangelegenheiten und schaffte nichts zur Seite. Warum auch, für wen auch, nicht? Er konnte leben. Ja, muss man denn so einen Beruf ergreifen, wo man dauernd so etwas tut, was vielleicht gar nicht so gut ist, vielleicht sogar mit ausbeuterischer Qualität in Äthiopien und sich dann auch noch entmannen lassen, seiner eigentlichen Bestimmung als Mensch entfliehen, weggehen und dann nicht in Jerusalem oder in Israel wenigstens sein, sondern irgendwo in einem heidnischen Land mit heidnischen Bräuchen, damals noch. Ja, der Mann hat sich völlig kaputt, muss sich völlig kaputt vorgekommen sein. Und jetzt liest er ein Stück Bibel. Und er sieht da jemanden, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, der Schuld auf sich genommen hat für andere. Dann fragt er sich, was ist das? Ist das der Prophet? Ist das ein anderer? Und da schickt ihm Gott, weil er das von sich aus ja nicht wissen kann, diesen Philippus entgegen. Und dann sagt er, komm, erklär mir mal, was ich da lese. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch sehr viele Verletzungen in seinem Leben erlebt hat. Sehr viele Demütigungen. Er war ja ausgegrenzt. Er gehörte nicht dazu. Man verachtete ihn in gewisser Weise und kann mir vorstellen, er verachtete sein Leben selbst auch. Er sagte, so wie ich lebe, ist mein Leben einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht da, wo es sein soll. Es ist verloren. Verloren ist ja etwas, wenn es nicht an dem Platz ist, wo es eigentlich hingehört. Und genau das war bei diesem Menschen der Fall, bei diesem Kämmerer, bei diesem Finanzminister, aus Äthiopien. Und nun bekommt er einen Bibelkundigen nicht nur, sondern er bekommt jemanden, der diesen Jesus auch selbst erlebt hat und sagt, ja, da ist etwas Besonderes geschehen. Gott hat eingegriffen in das Leben der Verlorenen und ist selbst Mensch geworden. Wir feiern das zu Weihnachten. Er ist selbst Mensch geworden, ganz nah, und hat das getragen, was du an Schmach und Elend gerade erfährst. Da ist Gott auf deiner Seite und für dich ist er gestorben. Ein fünftes noch. Jetzt könnte man natürlich sagen, als Evangelist, so, jetzt habe ich einen reichen Mann bekehrt. Mit dem fahre ich jetzt nach Äthiopien und lasse es mir gut gehen. Nein, er lässt ihn los. Er lässt ihn in der Beziehung zu Jesus und vertraut darauf, dass Jesus aus dem Leben dieses Menschen etwas macht. Evangelisten sind Brückenbauer. Sie begegnen Menschen, sie bringen sie in die Nähe zu Jesus, geführt durch den Heiligen Geist, aber sind dann wieder offen dafür, weiterzuziehen. Und darum heißt es hier, der Herr nahm Philippus hinweg, er wurde zu Astort gefunden, also dann war er wieder dabei, etwas ganz anderes zu tun. Gott hatte einen neuen Auftrag für ihn. Auch das ist für mich ein Lehrsatz. Nicht stehen zu bleiben bei dem, was man einmal erlebt hat, vielleicht sogar bei Erfolgen stehen zu bleiben, sondern zu sehen, wo schickt mich Gott als nächstes hin. Und am Schluss die Frage, bist du ein Evangelist, bist du eine Evangelistin? Ich denke, dass du es sein sollst, so wie ich und wie dieser Philippus. Was ist ein Evangelist? Ein Evangelist ist ein Mensch voll des Heiligen Geistes, voller Verständnis, Weisheit, eine Brücke zu bauen. Er ist voller Liebe zu den Verlorenen und besitzt die Gabe, diese Liebe Jesu in ihr Leben zu übersetzen. Und jetzt gibt es nur noch eins. Geh nach Gaza oder dort, wohin Gott dich schickt. Amen.